SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Panzer für die Ukraine. Die internationale Kontaktgruppe trifft sich in Ramstein. Frieden für die Ukraine. Welche Möglichkeiten gibt es außer Panzerlieferungen? Und Sympathie für Frankreich. 60 Jahre Élysée-Vertrag. Ein Gespräch über die deutsch-französischen Beziehungen mit der Grünen Franziska Brandner. Ramstein. Die Militärbasis steht für alles, was Vereinigte Staaten und Deutschland verteidigungspolitisch verbindet, und zwar im Guten wie im Schlechten. Man erinnere sich zum Beispiel an die Debatte, ob Drohnenangriffe der US-Armee von Ramstein aus kontrolliert werden sollten. Heute steht der Stützpunkt mal wieder für einen verteidigungspolitischen Vermittlungsversuch. Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, zu der 50 Länder gehören, unter anderem alle NATO-Staaten, trifft sich heute dort auf Einladung der US-Regierung hin. In Ramstein ist unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth. Wir haben ja gestern an dieser Stelle, da waren Sie noch in Berlin, darüber gesprochen, welche mögliche Vereinbarung die Verteidigungsminister der USA und Deutschlands treffen könnten, was die Panzer betrifft. Das galt sozusagen als die Vorbereitung für das Treffen jetzt heute. Mit welchen Vorstellungen gehen beide Seiten wohl heute einen Tag später ins Gespräch?
Also die USA kamen recht bequem quasi hier von der Stelle. Und zwar hat der Verteidigungsminister Austin gleich ein neues Hilfspaket für die Ukraine verkündet. Eines der größten bisher seit Kriegsbeginn, 2,5 Milliarden Dollar schwer. Unter anderem sollen 60 Schützenpanzer zusätzlich geschickt werden in die Ukraine. Außerdem viele gepanzerte Fahrzeuge. Und dieses neue Paket konnte natürlich Herr Austin, der US-Verteidigungsminister, hier stolz präsentieren und auch zeigen, wir gehen voran, wir geben wieder etwas mehr. Ihr könnt also nachziehen, liebe anderen NATO-Staaten, liebe Verbündeten. Wir haben den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius auch eben gesehen, wie er auf das Gelände kam. Mit Pokerface, konzentriert sah er aus. Also was da jetzt rauskommt, ist noch schwer zu sagen.
Gestern hieß es ja noch, der Bundeskanzler hätte im Gespräch mit dem US-Präsidenten gesagt, Deutschland könne nur Leopard-Panzer an die Ukraine liefern, wenn die USA im Gegenzug Abrams-Panzer lieferten. Dieses Jungtim, so hat es der deutsche Verteidigungsminister Pistorius gesagt, sei ihm nicht bekannt. Was heißt das denn jetzt für die Verhandlungen in Ramstein?
Ja, das heißt, dass natürlich der Leopard-Druck, so nenne ich ihn mal, vielleicht etwas niedriger wird für die deutsche Regierung. Also die Amerikaner haben nämlich auch klargestellt, wir liefern wohl erstmal keine Abrams-Kampfpanzer. Also dieses Modell ist ja sehr wartungsintensiv, schwierig zu betanken. Es ist einfach im Detail, im Einsatz nicht so unkompliziert. Und deswegen will die USA da also sagen, nein, wir senden die nicht in die Ukraine. Das heißt also, da ist nochmal dann, wie soll man es mal sagen, etwas Luft für Deutschland da. Und der Zugzwang nicht ganz so groß zu sagen, okay, jetzt müssen wir mit unseren Leoparden vielleicht nachrücken. Es ist also klar, dass die USA, wie soll man sagen, sich etwas zurückhalten bei Offensivwaffen, bei Kampfpanzern. Das will Deutschland ja auch. Und das würde jetzt nicht auf ein schnelles Ziel hinauslaufen hier.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende dieses Verhandlungstages ein Ergebnis steht, egal welches?
Ja, die USA haben ja quasi vorgelegt mit ihrem neuen Angebot, dass jetzt wirklich die Leopard-Frage hier geklärt wird. Ich würde da nochmal ein Fragezeichen hintermachen. Es hat ja Herr Pistorius gestern in Interviews angekündigt, dass es vielleicht auf diese Genehmigung Deutschlands hinauslaufen könnte, dass zum Beispiel Polen die Leoparden an die Ukraine weiterliefert, an ein Drittland. Das könnte durchaus hier heute passieren, also dieses Okay aus Deutschland kommen. Ich würde noch wirklich eher sehr vorsichtig sein, ob Deutschland sich auch bewegt bei Kampfpanzern. Ich glaube, soweit sind wir irgendwie noch nicht, da eben die USA auch sagen, wir liefern erstmal keine Abrams. Also ich denke, das Leopard Go aus Deutschland für eine deutsche Lieferung, das werden wir wahrscheinlich nicht erleben.
Live aus Ramstein war das, dem Luftwaffenstützpunkt der US-Streitkräfte war das Oliver Neuroth. Dort trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe, um über Panzerlieferungen zu sprechen. Unterdessen kommt aus dem Kreml die Warnung, man solle das besser unterlassen, denn das würde die Lage nur weiter verschärfen. Es gibt keine offizielle Bestätigung dafür, aber es kursieren vermutlich von der russischen Regierung lancierte Videos und Fotos, die zeigen sollen, dass am Abend in Moskau Raketenabwehrsysteme auf Gebäuden stationiert worden sind. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
Wie bitteschön könne man die Lieferung von Angriffswaffen denn anders verstehen, wenn nicht als eine Militäraktion des westlichen Blocks gegen Russland? Fragte der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten im russischen Oberhaus, Grigori Karasin, mit spitzem Unterton im russischen Staatsfernsehen. Es gebe inzwischen ja einen regelrechten Überbietungswettbewerb, wer der Ukraine was liefere.
Ich
Der eine Leopard-Panzer, der andere modernste Luftabwehrsysteme, der dritte gepanzerte Schützenwagen. Alle laufen um die Wette. Sehr zur Freude der Amerikaner, wie der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten Anatoli Antonov meint. So viel Geld habe die amerikanische Rüstungsindustrie selbst zu Zeiten des Kalten Krieges nicht verdient. Für den russischen Außenminister Sergei Lavrov ist die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard oder Challenger ein weiterer Beleg dafür, dass die NATO unter Führung der USA in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führt. Der sogenannte kollektive Westen hat die Ukraine de facto zum Aufmarschgebiet für eine weitere Erschließung des postsowjetischen Raums gemacht. Der Chefdiplomat macht inzwischen auch vor Vergleichen mit der Nazizeit nicht mehr Halt. Dem Westen erklärte er unlängst, gehe es um die so wörtlich Endlösung der russischen Frage. Ziel sei eine strategische Niederlage Russlands. Dass es diese nicht geben werde, liegt für die russische Führung auf der Hand. Nicht nur, weil Russland die Marschflugkörper niemals ausgingen, wie das Verteidigungsministerium in den sozialen Medien stolz verkündete, oder weil man über ein immenses Nuklearwaffenarsenal verfügt, auf das der frühere Präsident Dmitri Medvedev gern verweist, sondern auch, weil man abwehrbereit sei, wie Präsident Wladimir Putin in dieser Woche beim Besuch eines Rüstungsbetriebs betonte.
Auf Zielen.
Ganz generell produziert unsere Rüstungsindustrie pro Jahr so viele Luftabwehrraketen für verschiedene Zwecke wie alle Rüstungsunternehmen der Welt zusammengenommen. Abwehrraketen, die unter anderem gerade auf zentralen Gebäuden in Moskau installiert worden sein sollen, so suggerieren es zumindest Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wollte sich dazu heute nicht äußern, er verwies ans Verteidigungsministerium. Mit Blick auf die Lieferung westlicher Kampfpanzer gab sich Peskow betont gelassen. Sie würden der Ukraine nur zusätzliche Probleme bescheren, Russland aber nicht daran hindern, die gesetzten Ziele zu erreichen.
In Moskau wird also die allfällige Kriegsrhetorik bedient, aber das ist bei uns in Europa in Abstufungen ähnlich. Unabhängig davon muss den kriegsgeplagten Menschen in der Ukraine ja geholfen werden. Die Frage ist nur, welche Mittel sind geeignet, einen Krieg zu befrieden? Das fragen sich im Moment wahrscheinlich viele. Denn es gibt ein gewisses, sagen wir mal, Unbehagen in der deutschen Bevölkerung. Der Deutschlandtrend im Auftrag der ARD besagt, dass 46% der Befragten sich für eine Lieferung von Leopard-Panzern aussprechen. 43% sind dagegen. Darüber spreche ich mit Dr. Jochen Hippler. Er ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher. Dieses Umfrageergebnis, dass es so knapp ist, zeigt ja, wie komplex die Situation auch ist. Darüber hinaus sind ausgerechnet die über 65-Jährigen in der Mehrheit für eine Lieferung. Also gerade die Generation, die einem Krieg noch sehr nah war. Wie kommt das?
Nun, also ich glaube, dass diese Zweifel, die es in der Bevölkerung gibt, aufgrund der deutschen Geschichte sehr vernünftig und nachvollziehbar sind. Das heißt aber eben nicht, dass diese Zweifel in jeder Situation genauso verständlich sind. Also dass ältere Leute dafür sind, kann eben tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass sie eben Erfahrungen mit Krieg gemacht haben, die eben dann doch militärisch gelöst worden sind im Zweiten Weltkrieg oder in anderen. Während bei jüngeren Leuten eben aufgrund der letzten Jahrzehnte die friedlichen Erfahrungen, auch die politische Kultur, die sich bei uns entwickelt hat, dass eben man nicht Kriege anfangen darf und kann und führen darf, das hat natürlich dann tatsächlich auch verständlicher und vernünftigerweise in den Köpfen von mehr jungen Menschen auch Spuren hinterlassen.
Wenn wir das Ganze faktisch betrachten, wir haben ja schon eine ganze Menge geliefert in die Ukraine. Wäre die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine denn tatsächlich eine Eskalation aus Ihrer Sicht, eine neue Stufe?
Also nur in sehr geringer Form. Es sind inzwischen so viele Sachen, auch sehr, sehr fortschrittliche Sachen, die HIMARS zum Beispiel, die Raketenwerfer und andere, sodass ich da dieses Eskalationsargument nur sehr, sehr gering nachempfinden kann. Das macht wirklich keinen besonderen Sinn. Aber wir sollten vielleicht noch mal nicht vergessen, dass wenn wir jetzt über Krieg sprechen, was richtig und was falsch ist, was man braucht, was man nicht braucht, ein kleines bisschen davon abhängt, was es für eine Art von Krieg ist. Und wir hatten in den letzten Jahrzehnten häufig so Kriege in der Dritten Welt wie in Afghanistan. Und da ist der in der Ukraine völlig anders gestrickt. In Afghanistan hatten wir bis zu 2000 verschiedene Gruppen. Und da hat jede militärische Eskalation ist ins Leere gelaufen, weil der Krieg eigentlich eher ein politischer Konflikt gewesen ist. Jetzt in der Ukraine nimmt der Krieg gegenwärtig so eine Form an wie damals im Ersten Weltkrieg. Und da spielen dann eben tatsächlich das Waffenniveau, die Art der Waffen eine viel größere Rolle, als das bei vielen anderen Kriegen eine Rolle gespielt hat.
Und das heißt, die Diplomatie und die Verhandlungswelt, die scheinen ja im Moment sehr weit weg. Hat das auch damit zu tun?
Nein, also ich glaube, dass natürlich, wenn man bei Verstand ist, man Konflikte jeder Art, auch Gewaltkonflikte, immer und am liebsten durch Verhandlungen beilegen möchte. Alles andere wäre ja eine ziemlich verrückte Vorstellung. Allerdings ist natürlich das Problem, dass eben die Voraussetzung von erfolgreichen Verhandlungen darin besteht, dass beide Konfliktseiten bereit sind, sich auf Verhandlungen einzulassen, und zwar nicht nur um Zeit zu gewinnen, nicht nur aus propagandistischen Gründen, sondern wirklich um den Krieg zu beenden. Und da muss man im Moment in der Ukraine eben tatsächlich sagen, dass weder Russland noch die Ukraine sich bereit sind, darauf einzulassen, weil sie jeweils denken, sie würden diesen Krieg militärisch gewinnen können. Warum sollte man dann verhandeln? Also insofern, die Frage von Verhandlungen oder von Militär oder von Krieg ist nicht eine, die man sich so aussuchen kann wie am Buffet zwischen warmen Würstchen und kalten Würstchen. Das hat Voraussetzungen, die wir leider, und das kann einem wirklich das Herz bluten lassen, leider in der Ukraine im Moment nicht gegeben sind.
Europa spielt dennoch ja in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Sprich, müsste die EU, die 2012 den Friedensnobelpreis bekommen hat, jetzt nicht langsam mal eine gemeinsame Außenpolitik mit Appeasement-Elementen aufsetzen?
Naja, eine gemeinsame Außenpolitik der EU ist immer eine gute Idee. Ob man da Appeasement-Elemente einbauen soll, da habe ich dann gewisse Zweifel, weil es gibt ja viele Beispiele, historische Beispiele, dass Appeasement eben nicht zum Frieden geführt hat, sondern noch ein Anreiz für eine Zunahme der Gewalt, noch ein Anreiz für eine Fortführung von Kriegen gewesen ist. Also insofern Appeasement, man muss Anreize für nicht militärische Wege bieten. Man muss versuchen, jeden noch so geringen Spielraum für diplomatische Kontakte zu nutzen. Aber man muss nicht glauben, dass man dadurch, dass man einem Aggressor gegenüber Zugeständnisse macht, automatisch dem Frieden ein Stück näher kommt. Das ist in vielen Situationen tatsächlich nicht der Fall.
Welchen Blick haben Sie auf das Treffen in Ramstein heute? Im Zusammenhang mit der Position des Bundeskanzlers werden im Moment ja oft Worte bemüht wie zaudernd oder zögerlich. Ist diese Wertung berechtigt?
Naja, also es ist eine materielle Frage, ist diese Politik von Herrn Scholz richtig oder falsch? Und es ist eine Frage der politischen Kommunikation. Und da muss man sagen, auf der Kommunikationsebene bin ich schon ein bisschen erstaunt, dass sich der Bundeskanzler immer wieder in Situationen bringt, wo er Positionen halt aufbaut, die er nachher räumen muss. Also es scheint mir inzwischen schon ziemlich klar, dass Leopard-2-Panzer, die Frage ist dann, welche Variante, tatsächlich geliefert werden. Und da fragt man sich, warum der Bundeskanzler so lange inhaltenden Widerstand in einer Position aufbaut, die er weiß, sowieso nicht durchhalten zu können. Ob das richtig oder falsch ist, ist eine Frage, die tatsächlich mit der Einschätzung des Kriegsverlaufes eben der Ukraine zusammen ist. Ich sehe keine besondere Eskalationsgefahr mehr. Ich sehe einen begrenzten militärischen Nutzen für diese Waffen. Und warum man das aber dann bindet an die Lieferung von Abrams-Panzer aus den USA, die eine relativ andere Technologie haben, das habe ich nicht wirklich verstanden.
Der Politikwissenschaftler und Friedensforscher Dr. Jochen Hippler, seine Einschätzung zur Frage, welche Rolle die Panzer spielen und welche die Diplomatie im Ukraine-Krieg zum jetzigen Zeitpunkt und am Ende dieser Woche. Der Krieg in der Ukraine hat viele andere Dinge, die politisch nicht rundlaufen, noch beschleunigt. Wirtschaftlich sieht man das deutlich. Auch der zunehmende Fachkräftemangel in Deutschland hat mit dem Krieg in Teilen zu tun, aber natürlich auch die Pandemie. Und weil das so ist, hatte die Bundesregierung im Oktober eine Strategie gegen diesen Mangel beschlossen. Heute Vormittag ist sie im Bundestag beraten worden. Aus Berlin berichtet Anita Fünfinger.
Hubertus Heil hat die Fachkräftestrategie nicht alleine aufgeschrieben. Sie ist ein Zusammenspiel von Wirtschafts-, Bildungs-, Innen- und Arbeitsministerium, weil die Strategie auch all diese Felder betrifft. Den Arbeitsmarkt, die Schulausbildung, die Zuwanderung und die Wirtschaft, die all diese Fachkräfte einstellen will und soll. Oder wie es der SPD-Arbeitsminister zusammenfasst.
Der Ökonom Richard Florida hat vor 30 Jahren mal den schönen Satz gesagt, dass wettbewerbsfähige Volkswirtschaften in der Zukunft drei Dinge brauchen. Technologien, Talente und Toleranz.
Wenn man diese drei Dinge nun genauer betrachtet, zeigen sich viele Defizite. Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher. Zu viele vermeintliche Talente verlassen die Schule ohne Abschluss. Und wer von weit her als Fachkraft kommen möchte, hat es nicht unbedingt immer leicht. Die Fachkräftestrategie der Bundesregierung setzt nun an vielen verschiedenen Punkten an. Ein zentrales Thema: Zuwanderung. Kai Gehring von den Grünen sagt, nur ein zeitgemäßes Einwanderungsrecht mache Deutschland zum Talentmagneten.
Mit Chancenaufenthaltsrecht, Chancenkarte und Punktesystem sorgen wir für Brain Circulation und Hightech statt Hürden. Und ich sage, jede Ausländerbehörde vor Ort muss Welcome Center werden.
Bislang habe Zuwanderung nicht zu mehr Fachkräften geführt, entgegnet die AfD-Fraktion. Deren Arbeitsmarktexpertin Gerrit Huy erklärt, Deutschland sei für, Zitat, wirkliche Fachkräfte aus dem Ausland nicht attraktiv. Das Thema modernes Einwanderungsgesetz hätte nach dem FDP-Arbeitsmarktexperten Pascal Kober schneller gehen können. Dazu hätte sich aber die Union bewegen müssen.
Denn schon 2011 hat die damalige CDU-Arbeitsministerin Ursula von der Leyen darauf hingewiesen, dass der Fachkräftemangel das Wohlstandsgefährdendste sein wird für das nächste Jahrzehnt. Und damals hat die CSU verhindert, dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen.
Die Linksfraktion legt den Finger in eine andere Wunde. Susanne Ferschel sagt, der Fachkräftemangel sei auch deswegen hausgemacht, weil Arbeit jahrelang zu billig war. Durch die Ausweitung des Niedriglohnsektors und Tarifflucht seien erst recht keine Stellen für Fachkräfte entstanden. Der Unionsfraktion ist die Fachkräftestrategie der Bundesregierung insgesamt zu ungenau. Markus Reichel von der CDU berichtet von seinen Gesprächen mit Unternehmern, die sich fragten, was die Regierung eigentlich gegen den Fachkräftemangel unternehme.
Und wenn ich dann sage, schaut mal, die Bundesregierung hat ja eine Fachkräftestrategie, dann sagen die mir, ja, das ist ein nettes Brainstorming. Viel zu unkonkret. Das wird der Lage und dem Ernst der Lage in keiner Weise gerecht. Und genau so ist das.
Die Zahlen jedenfalls erfordern ein schnelles Handeln. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ausgerechnet, wenn nichts passiert, fehlen in Deutschland bis zum Jahr 2035 7 Millionen Fachkräfte.
12.22 Uhr ist es jetzt. Am 22. Januar 1963, also am Sonntag genau vor 60 Jahren, haben der französische Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer in Paris den Élysée-Vertrag unterzeichnet. Das ist das Datum und der Vertrag, der für gewöhnlich als der Beginn einer komplizierten Freundschaft nach den beiden Weltkriegen gilt. Dr. Franziska Brandner von den Grünen ist im Moment zwar parlamentarische Staatssekretärin bei Wirtschaftsminister Habeck, war aber mehrere Jahre im Europaparlament und im Vorstand in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Frau Brandner, Sie sind in eine Zeit hineingeboren, wo es den Élysée-Vertrag schon fast 20 Jahre lang gab. Sie waren auf dem deutsch-französischen Gymnasium in Freiburg, kommen aus Lörrach, haben in Paris studiert. Was bedeutet Ihnen das deutsch-französische Verhältnis?
Für mich persönlich bin ich jeden Tag immer wieder dankbar dafür, dass wir in Zeiten aufwachsen dürfen, in denen wir Frankreich als Partner und Freunde sehen und nicht Angst davor haben, dass wir wieder in einem Krieg uns befinden. Und das ist etwas, was wir vielleicht zu lange als für Gott gegeben hingenommen haben, auch in meiner Generation, obwohl ja der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, die furchtbaren Weltkriege, noch nicht so lange her war. Und dass es eben sehr viel Kraft und auch immer wieder neue Arbeit braucht, um diese Freundschaft zu erneuern, das ist ja etwas, was für mich wirklich grundlegend ist für mein politisches Engagement. Und ich hoffe, dass wir schaffen, noch viele, viele weitere Jahre in Frieden und Freundschaft mit Frankreich zu leben.
Die Deutschen und die Franzosen, das ist ein interessantes, aber auch heikles historisches Kapitel. Sie haben es selber gerade gesagt, gerade hier im Südwesten, aber auch in der Grenzregion. Wie erleben Sie den Austausch der Kulturen? Funktioniert das gut, mal abgesehen davon, dass Franzosen gerne in deutschen Drogeriemärkten einkaufen und Deutsche in französischen Lebensmittelmärkten?
Das hat ja auch was für sich, wenn man jeweils die Stärken und die Möglichkeiten des anderen Landes nutzen kann. Aber mein Eindruck ist, dass deutsch-französische Freundschaft wirklich eben nicht bedeutet, dass man von Anfang an immer alles gleich sieht, sondern dass man Dinge auch häufig unterschiedlich betrachtet, aber jeweils davon auch profitieren kann, die Sichtweise des anderen zu verstehen und dann gemeinsam sogar bessere Lösungen finden kann für Europa, für Deutschland, für Frankreich. Und deswegen ist es für mich etwas, wo wir schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ja immer einen engen Austausch hatten, der meistens fruchtbar war, leider nicht immer. und wo unsere Aufgabe darin besteht, diesen Austausch der Kulturen, der Denkweisen fruchtbar zu machen.
Wo war für Sie persönlich als deutsch-französische Pflanze, sage ich mal, schon fast politisch auch gewachsen, wo war für Sie persönlich da so ein Aha-Moment?
Ich habe ja ganz früh bei uns in der Grenzregion angefangen, Politik zu machen. Und ich bin sehr nah an dem französischen Kernkraftwerk Fessenheim aufgewachsen. Und das war für mich immer klar, dass wir diese Herausforderung, was passiert, wenn Fessenheim explodiert, dass es überhaupt keine französische ist, sondern eine gemeinsame. Und dass man deswegen gemeinsam dieses Kernkraftwerk auch schließen muss. Und dass dieser gemeinsame Kampf über die Grenzen hinweg erfolgreich war, jetzt auch wenn es ja Jahre gedauert hat, das ist so ein Aha-Erlebnis für mich, wo ich gesehen habe, man kann über die Grenzen hinweg arbeiten, man kann gemeinsame Ziele erreichen, auch wenn es manchmal länger dauert.
Frau Brandner, wir können dieses Gespräch nicht beenden, ohne einen Blick auf die momentane politische Weltlage zu werfen. Wie finden Sie, funktioniert der vielbeschworene deutsch-französische Motor der EU mit Blick auf den Ukraine-Krieg?
Ich bin sehr froh darüber, dass wir im letzten Jahr wirklich als Europäische Union zusammengestanden sind, uns nicht haben spalten lassen. Und natürlich gab es Momente, die schwierig waren bei der Energiefrage, bei der Verteidigungsfrage, aber dass wir es immer geschafft haben, gemeinsame Lösungen auch zu erringen. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, wenn jetzt die EU auseinanderfällt, wenn wir uns dividieren lassen, dann hat Putin eigentlich schon gewonnen. Und ich bin sehr froh darüber, dass das nicht passiert ist, auch wenn es manchmal echt ein Stück harte Arbeit war, dorthin zu kommen. Aber es ist uns jedes Mal gelungen. Und das ist mein Gefühl gerade, dass wir wirklich auf beiden Seiten wissen, dass wir echte Lösungen erarbeiten müssen und Formelkompromisse nicht reichen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es gab zu lange auch Formelkompromisse, die in Krisenzeiten dann aber eben nicht mehr halten.
Franziska Brandner war das, Grünen-Politikerin mit ausgeprägt deutsch-französischem Hintergrund, zu 60 Jahren Élysée-Verträgen. Am Sonntag jährt sich das und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Es sind schwierige Zeiten für viele Mieterinnen und Mieter. Gestern haben wir uns hier im Wirtschaftsgespräch darüber unterhalten, dass das Mieten auch deswegen immer teurer wird, weil sich immer weniger Menschen etwas Eigenes leisten können und Mieter bleiben in einem ohnehin schon angespannten Markt. Heute kritisiert der Deutsche Mieterbund, dass bei einem neuen Mietvertrag immer mehr Menschen eine teure Kröte schlucken müssen, nämlich eine sogenannte Indexmiete. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, was ist denn das Problem daran, also für die Mieter?
Also das ist die historisch hohe Inflation, die wir gerade haben, denn eine Indexmiete, die ist daran gekoppelt, wie sich die Preise für uns Verbraucher entwickeln, an den Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts. Vermieter dürfen die Kaltmiete einmal im Jahr erhöhen, um so viel Prozent, wie die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Das war lange Zeit kein Nachteil für Mieterinnen und Mieter und hat sie sogar vor viel heftigeren Erhöhungen geschützt.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen?
Ja, Vermieter müssen sich für einen Weg entscheiden in Sachen Mieterhöhungen. Die Indexmiete, die schließt nämlich andere Gründe für das Hochsetzen der Miete aus, also infolge von einer Modernisierung oder als Anpassung an ortsübliche Vergleichsmieten. Und das heißt, solange die Inflation langsamer gestiegen ist als die Mieten, sind Mieter eben mit einer Indexmiete eher besser gefahren. Und jetzt hat sich das umgekehrt und die ist für Vermieter deutlich interessanter geworden.
Und die setzen natürlich am längeren Hebel und können solche Verträge auch durchsetzen, obwohl das Mietinteressenten nicht wollen, oder?
Also so dürfte das in vielen Fällen ablaufen. Der Mieterbund bekommt jedenfalls sprunghaft mehr Beratungsanfragen dazu. Indexverträge sieht er auf dem Vormarsch. Der Verband geht mit Blick auf einige große Städte davon aus, dass da fast ein Drittel der neuen Mietverträge solche Indexverträge sind, teils sogar deutlich mehr. Und das dürfe nicht so weitergehen, findet der Mieterbund. Diese Verträge gehörten verboten.
Indexmieten sind ja, seit die Inflation steigt, immer stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. Wie stehen denn die Chancen für eine Abschaffung?
Also Bundesjustizminister Buschmann hat vor Weihnachten sehr deutlich gemacht, dass er dafür keinerlei Grund sieht. In den vergangenen 20 Jahren hätten nämlich Mieter und Mieterinnen davon ja profitiert. Da müsse man jetzt nicht sofort ran. Andere Politiker und auch Ökonomen, zum Beispiel von IW Köln, sehen durchaus Reformbedarf. Also zum Beispiel, indem man da eine Obergrenze einzieht oder vielleicht auch eine andere Bemessungsgrundlage, die näher am Wohnungsmarkt ist, heranzieht. Ich denke, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen.
Schauen wir zum Schluss an die Börse. Der DAX hat sich heute wieder ein Stückchen erholt. Wie überzeugend ist diese Bewegung da jetzt nach oben?
Also das ist schon noch Verhalten. Den Vormittag über zumindest hat der DAX die 15.000-Punkte-Marke erstmal nicht wieder erreicht. Die Erzeugerpreise sind das dritte Mal in Folge zurückgegangen. Das ist schon ein positiver Impuls. Sie gelten ja als Vorläufer, Vorbote der Inflation. Was macht Hoffnung, dass das Schlimmste da überstanden sein könnte. Allerdings sind wir einfach noch auf einem hohen Niveau und das spornt die Anleger dann heute nicht besonders stark an.